Bibel ist gefährlich. Es gibt auch andere Dinge, die sind gefährlich. Zum Beispiel, also in der ersten Reihe habt ihr auch noch mehr Gefahren als andere. Da kriegt ihr vielleicht ein bisschen von meiner Spucke ab. Ich versuche da mein Hochdeutsches, das Hochdeutsche auszupacken. Ihr müsst zwar, da könnt man auch Schweizerdeutsch reden, oder? Ja, und ist das kein Problem, oder? Da könnte man jetzt einfach Schweizerdeutsch reden und alle würden es verstehen. Oder hat es noch ein paar andere? Ja, die nicken jetzt natürlich nicht, die haben es nicht verstanden. Das ist immer die dümmste Frage, versteht jemand nicht Schweizerdeutsch? Oder nicht. Ja, also, die Übersetzung, die ist aber ganz toll. So sieht Schweizerdeutsch aus dann. Ganz cool. Danke vielmals. Schön übrigens, dass auch ihr hier seid. Freue mich sehr. Ich werde zum ersten Mal... Ja. Ich werde zum ersten Mal mit Hand und Fuß übersetzt. Die Bibel. Was? Das Wort lässt nicht neutral. Was löst das bei dir aus? Für Emotionen. Wenn du jetzt denkst, auf einer Skala von 0 bis 5. 5 ist top, 0 ist flop. Irgendwo dazwischen ist auch okay. Zeigt mal eure Hände. Von 0 bis 5, wenn ihr sagt, die Bibel. 0 bis 5. Was würdet ihr zeigen? Und bitte. So richtig hoch. Ja. Gut, nehmt sie wieder runter. Das war ja dann christlich nett, aber wir sind jetzt mal im geschützten Rahmen. Wir heucheln nicht wie in unseren Kirchen drin, wir sind in der Messe. Also von 0 bis 5, was löst euch die Bibel aus? Nochmals hoch, 0 bis 5, was löst es aus? 0 ist schlecht. Okay. Und ich deute das, danke vielmals, ich deute das jetzt mal so als Phase, oder? Bei mir hat die Bibel in verschiedenen Phasen Verschiedenes ausgelöst. Ich bin ja so ein bezahlter Christ, oder? Ich lebe als Christ in einem Missionswerk. Ich bin bezahlt fürs Frommsein. Und ich habe meine Ups und Downs mit der Bibel. Ich bin nicht einer, der täglich liest. Und ich müsste euch jetzt sagen, das solltet ihr tun. Ich habe Phasen, da konnte ich nicht mehr einschlafen ohne Bibel lesen. Wirklich, da hat Gott mein Herz durch die Bibel so bewegt. Ich konnte um 2 oder 3 Uhr nachts ins Bett gehen und ich musste noch die Bibel lesen. Und das sind die wunderbaren Phasen in meinem Leben. Und dann habe ich die anderen. Da kann ich eine Woche, 2 ohne Bibel lesen auskommen und ich fühle mich nicht ausgehungert. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit der Bibel. Mich fasziniert die Bibel immer mehr, immer wieder, je älter das ich werde. Und was ich tun möchte, ist euch mit reinnehmen in eine Leidenschaft, die ich habe. Denn Bibellesen hat nichts mit Wissensvermehrung zu tun, sondern mit Beziehung zu Gott. Und ich bin verheiratet seit 10, 11 Jahren und da ist es genau gleich. Mit meiner Frau habe ich auch nicht ständig hohe Emotionen in der Ehe drin. Manchmal hat man diese Highlights, oder? Und manchmal sind sie weniger, aber trotzdem höre ich nicht auf, mit ihr zu reden. Wir sind trotzdem verheiratet, auch wenn es sich im Moment gerade nicht so anfühlt. Und dann kommen wieder diese Hochzeiten, oder? Und wichtig ist, dass wir in Kontakt bleiben mit diesem wunderbaren Gott, der mit uns reden will. Es ist natürlich schwierig, jetzt eine Leidenschaft auszulösen bei einer Generation, die postmodern ist wie ihr. Also wenn ich zum Beispiel jetzt von Sauron und Legolas rede, dann fragt ihr mich, ist das jetzt Neues oder Altes Testament? Es ist schwierig irgendwo da. Wir möchten diese Leidenschaft hineinknien und es gibt auch andere, die haben Mühe mit dem Wissen der Bibel. Meine Kollegin Tamara, die arbeitet bei mir, die hat so eine Bibel-App und da wird ihr jeden Tag ein Bibelvers, der Vers des Tages, das ist ja manchmal so wie ein Horoskop schon fast. Ja, der Vers des Tages wird jetzt geschickt und der ist jetzt, der ballert ja so richtig in den Tag rein und der Schub gibt Schub in den Alltag. Und da kam dieser Vers aus Lukas 4,7. Wurde geschickt und da heißt es, Lukas 4,7, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Das ist ein wunderbarer Vers, da kann man eine Predigt darüber machen. Wenn wir Dinge von Gott wollen, das steht ja in der Bibel, dann müssen wir uns in dem Fall vor ihm niederwerfen. Also wir können jetzt das hier ausprobieren, ganz praktisch werden, sagen, wir werfen uns vor Gott nieder und Gott wird uns alles geben. Wunderbar, steht in der Bibel, hat die Bibel gesagt. Und dann ist gut, wenn man die Bibel auch mal in die Hand nimmt und liest und merkt, das hat ja gar nicht Gott gesagt. Das hat ja auch gar nicht Jesus gesagt. Das hat ja nicht mal Petrus, Andreas oder Saulus gesagt. Das hat der Teufel gesagt. Wurde so mit der Bibel-App geschickt? Wenn du dich vor mir niederwirfst, werde ich dir alles geben. Und wenn es der Teufel sagt, ist es vielleicht nicht ein tolles biblisches Prinzip, das wir nachvollziehen sollten, oder? Seid ihr einverstanden? Ja, einverstanden. Also ist es wichtig, dass wir ab und zu die Bibel mal in die Hand nehmen und lesen. Was steht da eigentlich? Um was geht es? Wir haben dieses Seminar mit dem Titel "Googlest du noch oder bibelst du schon?" überschrieben. Klingt sau cool. Also ist ein toller Titel. Ist aber eigentlich total Schwachsinn. Denn wir sollten nicht so bibeln wie googeln. Google ist das, was mir Antwort auf alle Fragen gibt. Viele Menschen suchen ja gar nicht mehr in der Kirche oder in der Bibel nach Gott, sie googeln. Das ist nichts Schlechtes, das ist einfach, wie der Mensch heute funktioniert. Aber ich habe auch begonnen, in meinem Leben alles zu googeln, und wir sollten mehr bibeln. Es gibt Antworten in der Bibel, aber es ist nicht wie Google. Es gibt nicht alle Antworten für dein Leben. Und manchmal schalten wir als Christen Hirn aus und denken, Gott muss mir jetzt alles sagen. Dabei hat er gesagt, oh mein Gott, ich habe dir einen Verstand gegeben. Ich habe ein Hirn gegeben. Warum liegt das so unbenutzt rum? Hä? Also wir können nicht alles bibeln. Jesus ist nicht die Antwort, ist dieselbe Kiste. Jesus ist auch nicht die Antwort auf alle Fragen. Er ist das Ziel und das Ende von allem, aber er ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Ich habe das so gelernt, ich bin so aufgewachsen. Im Gottesdienst hat es geheißen, wer ist der König? Und dann musste Nall schreien. Ja, natürlich, super, ihr wart auch in meiner Gemeinde. Ja, ja. Und dann, wer hat alle Menschen lieb? Ja, wer liebt Sandalen und hat einen langen Bart? Ja, wer fährt Schlitten mit 6 Rentieren? Ja, wer ist braun, sammelt Nüsse und springt von Ast zu Ast? Oder, da merken wir langsam, es klingt saumäßig nach einem Eichhörnchen. Aber wir wissen, es muss Jesus sein. Es muss Jesus sein. Denn Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Was heißt Eichhörnchen bei euch? Ja, wunderbar. So gut. Jesus ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Und die Bibel hat nicht die Antwort für alle Lebensbereiche in deinem Leben drin. Da müssen wir irgendwo anders leben. Aber wir müssen lernen, dass Gott durch die Bibel reden will. Und das ist wichtig. Gott redet durch die Bibel direkt in dein Leben. Viele Menschen haben das heute vergessen, gerade wir Postmoderne. Oder wir sind so auf Erfahrung aus. Wir wollen eigentlich nicht wissen, wie etwas funktioniert. Uns ist total egal, wie ein iPhone funktioniert. Es muss funktionieren. Wir sind erfahrungsorientiert. Mein Papa konnte noch alles auseinanderschrauben. Der konnte Mofa auseinanderschrauben, zusammensetzen. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich will damit fahren. Erfahrungsorientiert leben wie wir. Und ganz viele Menschen interessieren sich nicht mehr, wie Glaube funktioniert, wie Gott Wunder tun will. Es muss einfach funktionieren und dann ist es okay. Und deshalb haben viele Menschen vergessen, die Bibel zu lesen, weil sie denken, das muss ja einfach funktionieren. Wenn ich irgendwas spüre, oder so erfahrungsorientiert, wenn ich was spüre, ist es okay, wenn ich es nicht spüre, ist es nicht okay. Und das ist eine ganz gefährliche Theologie. Und Gott sagt, das ist mein Wort, das ist mein Reden. Wir brauchen dieses Wort, um mit ihm in Beziehung zu sein, um mit ihm in Kontakt zu sein, um mit ihm irgendwo unterwegs zu sein. Wir müssen nicht, wenn wir Gott fragen, oh Gott, soll ich heute Morgen rote oder blaue Socken anziehen? Gut, das ist vielleicht sowieso keine Frage, die man stellen soll. Aber, oh Gott, soll ich in die Mission? Dann müssen wir nicht auf irgendeinen rosa Elefanten mit blauen Punkten warten, der irgendeine so eine Steinplatte im Rüssel hat, wo drauf steht, geh! Da können wir einfach mit Gott reden und Gott wird durch die Bibel auch zu uns reden, wie er es bei mir auch getan hat. Das ist sein Wort. Das ist sein Wort. Dwight Moody hat gesagt, die Bibel wurde uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vergrößern, sondern um unser Leben zu verändern. Manche Menschen gehen damit um, Wissensvermehrung. Aber sie wenden es nicht an. Wenn wir beginnen, es anzuwenden, dann wird es ganz gefährlich, weil Gott wirklich was mit dir vorhat. Also lieber nicht zu genau hinschauen, denn er will dich. Er will, dass du ihm nachfolgst. Er will, dass du den Preis von Nachfolge bezahlst. Total unsexy heute, einen Preis für Nachfolge zu bezahlen. Aber Gott sagt, da ist ein Preis drauf. Und ich will, dass du mir nachfolgst. Ich habe dich teuer erkauft, heißt in der Bibel. Die Frage ist, was habe ich mit dir bekommen? Manchmal überhaupt nichts. Oder einen netten Gläubigen. Aber Jesus sehnt sich nach Menschen, die den Preis bezahlen und sagen, ich folge dir nach. Und dann wird die Bibel mehr als einfach nur ein Handbuch, das uns so ein paar Ratschläge gibt. Wenn wir die Bibel zu einem Handbuch degradieren, dann kann ich auch gerade so gut mein Handbuch vom Auto lesen, von meinem Seat Alhambra. Das ist dann gleich kraftvoll. Kann ich auch Texte rausnehmen, einen coolen Worship-Song draufschreiben, kann ich Texte ausschneiden, so versmäßig an meinen Badezimmerspiegel hängen und mich inspirieren lassen? Kann ich Spanisch lernen und das Handbuch im Originaltext lesen? Gewaltig, oder? Aber solange ich nicht in meine Seat einsteige und von Jenins nach Stuttgart fahre, laufe ich am Ziel vorbei, was die Bibel will, nämlich Lebenstransformation, weil Gott durch den Geist in dein Leben redet. Wir knien mal rein in die Bibel. Ich habe einen Vers bekommen von Rainer, nehme ich an, oder irgendwem. Rainer weiß es auch nicht, wer die ausgesucht hat. Hebräer 4, ist der von dir? Vom Team, danke vielmals. Danke, Team, für diesen wunderbaren Vers. Hebräer 4, 12 bis 16. Ich habe übrigens mal, in der Bibel heißt es ja, man soll nicht stehlen, oder? Habt ihr das schon mal gelesen? Ich habe kürzlich mal gestohlen. Ich habe jetzt gerade so das Bedürfnis zu beichten. Ich habe etwas gestohlen, das man überhaupt nicht stehlen sollte. Eine Bibel. Ich habe tatsächlich eine Bibel gestohlen. Hatte ein schlechtes Gewissen und habe sie zurückgeschickt. Ja, ich hatte eine Predigt und hatte keine dabei und da habe ich mir eine genommen, die herumgelegen ist. Bibel sollte nicht herumliegen, oder? Herumliegende Bibel verändern Leber nicht. Die dürfen gestohlen werden. Vielleicht ist es okay. Bibel stehlen ist wahrscheinlich das Einzige, was man stehlen darf. Also Hebräer 4. Seid ihr noch da? Auch noch ein bisschen begeistert. Also, haltet euch fest, schnallt euch an. Hebräer 4, da heißt es, habt ihr die Bibel dabei? Nehmt die Bibel. Come on. Manchmal muss man Dinge selber tun. Ja? Also nehmt die Bibel. Hebräer 4, bis ihr den gefunden habt. Ich lese es euch. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Und die Verse, die ich vom Team gekriegt habe, gehen noch weiter. Aber ich bin hier hängen geblieben. So lese ich Bibel. Manchmal lese ich einfach drüber. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft und dann lese ich weiter. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft und dann irgendwo hin. Und dann bin ich verschwunden und dann mache ich die Bibel zu und ich kann dir 2 Minuten später nicht mehr sagen, was ich gelesen habe. Das ist vielleicht so eine männliche Eigenschaft. Ich kann auch bei meiner Frau, wenn sie sagt, ich gehe mal kurz in die Küche, sage ich, und sie sagt, ja, bring ein Wasser mit. Dann stehe ich in der Küche und denke, oh mein Gott, was wollte ich eigentlich hier? Und was soll ich mitbringen? Und wer hat da im Wohnzimmer was gefragt? Und wie heiße ich eigentlich? Also ich bin so ziemlich männlich. Ich kann mich total verlieren in Dingen. Hier verliert man sich manchmal auch. Ich kann mich auch verlieren, wenn ihr mir jetzt nachher euren Namen sagt. 2 Sekunden später, ich habe den nicht gehört. Also ich kann zuhören, ohne zuzuhören. Ihr sagt mir, hallo, ich heiße Philipp. Okay, cool. Wie heißt du? Am Telefon, ganz übel. Ah, hallo, Herr Dings. Ich kann zuhören, ohne zuhören. Und manchmal lesen wir die Bibel so. Da steht, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Was löst das bei dir aus? Hörst du zu, ohne zuzuhören? Oder spürst du die Tragweite dieses Verses? Ich lese es nochmal. Denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Eigentlich müsste jetzt ein Raunen durch die Menge gehen. So ein Wow. Kann ich mal so ein Wow hören? Ja, denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Und wir glauben das manchmal gar nicht. Das ist unser Problem, dass wir eine Bibel haben. Da ist Gottes Wort. Und wir haben aufgehört, daran zu glauben. Wir glauben die simpelsten Sachen nicht. Und wir merken es nicht. Ich wage zu behaupten, dass ganz viele Christen nicht glauben, dass da ein Gott der Liebe existiert. Es ist so die totale Grundlage des christlichen Glaubens. Aber wir glauben es nicht mehr. Ich sage ja irgendwo, das ist ein Gott der Liebe. Aber bitte, mach doch nicht, dass ich Missionar werde. Oder? Das war mein Gebet. Also ich glaube nicht, dass dein liebender Gott ist, der mit mir gut unterwegs ist. Oh, ich bin Gott der Liebe, bitte, ich folge dir nach, Jesus, aber bitte schick mich ja nicht in den Tschad oder nach Hamburg oder irgendwo in die Schweiz. Das sind unsere Gebete. Oh, Jesus, du kannst mich haben und meine ganze Familie, aber bitte schau, dass ich nicht Krebs kriege, dass mir keines meiner Kinder stirbt, ich will nicht meinen Job verlieren und ich will, dass mir gut geht und ich will mein eigenes Haus. Das sind unsere Gebete. Wir reden vom Gott der Liebe, aber wir glauben nicht an diesen Gott der Liebe. Würden wir an den Gott der Liebe glauben, wäre unser Gebet, hier bin ich, Vater, brauche mich. Denn alles, was du tust, ist gut. Alles, was du tust, ist gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es gut. Und wenn es nicht gut kommt, dann kommt es gut. Denn am Ende stehe ich vor dir und schau dir ins Angesicht und du schaust mir ins Angesicht und sagst, Bobby, gut gemacht, treuer Knecht. Wir haben aufgehört, an diesen Gott der Liebe zu glauben. Und wir haben aufgehört zu glauben, wenn wir lesen, denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Und das ist die Tragik, die wir in Europa haben, dass wir als Christen Gott schmälern, dass wir als Christen die Bibel nicht mehr brauchen als Gottes Wort, sondern vielleicht als Handbuch für ein paar Ratschläge, wie man mit irgendwelchen sexuellen Neigungen umgehen soll oder irgendwelche solche Sachen. Da wird es dann noch herbeigezogen. Aber wir brauchen es nicht mehr als Gottes Wort, als Gottes Reden in mein Leben hinein. Aber es ist nach wie vor Gottes Wort. Du kannst vielleicht sagen, ja gut, das ist jetzt alt, die Bibel, oder es ist ein altes Buch, bringt es die überhaupt noch? Ist okay, die Frage. Aber ich habe noch nie jemanden hören sagen, die Sonne, die ist ziemlich alt, bringt es die überhaupt noch? Da steckt Power drin. Liegen mal im Sommer mal ein paar Stunden ungeschützt da, oder nach draußen, da merkst du, da ist Power drin in dieser Sonne. Und genau gleich ist diese Power ungebrochen, die Gottes Wort hat. Ich habe es gerade wieder erlebt, wir haben ein Event in der Schweiz über Neujahr mit 6.500 Teenagern. Bin jetzt gerade von da gekommen, von Basel. 6.500 Teenager, die Gott anbeten und die wir wirklich aussenden wollen, für Jesus zu leben. Das muss nicht irgendwo im Chart sein, denn Mission beginnt hier in Stuttgart, da wo du lebst, in meinem kleinen Dorf in Jenins mit 800 Leuten. Da beginnt meine Mission. Und vielleicht bist du gesendet, irgendwo hinzugehen. Das ist wunderbar. Aber hier beginnt sie. Und ich habe da erlebt, wie Gottes Wort lebendig wurde. Da heißt es zum Beispiel, dass Gott die Kraft hat, dass er heilen kann. Im Alten Testament, Gott ist mein Arzt, heißt es. Und da kam ein Mann vor 2-3 Tagen, ist auf die Bühne gestanden, der hat gesagt, kurz vorm Praise Camp hat er Schmerzen in der Nierengegend, wurde eingeliefert mit Verdacht auf Nierensteine. Das ist jetzt nicht so angenehm, oder? Ist da ins Spital gegangen und dann haben die aber keine Nierensteine gefunden, sondern sie haben herausgefunden, dass er nicht 2, sondern 3 Nieren hat. Das ist jetzt untypisch, oder? 3 Nieren. Ist cool, wenn man spenden will, aber sonst ist es wahrscheinlich nicht so angenehm, ja. Und da hat er diese Schmerzen gehabt, ist an das Praise Camp gekommen und hat für sich beten lassen. Da haben junge Menschen für ihn gebetet, dass Gott ihn heilen möge. Wie wild ist das denn? Wir glauben ja schon, aber wir glauben nicht. Vom 28. auf den 29. Dezember im Praise Camp hat er wieder Schmerzen in der Nierengegend bekommen und ist notfallmäßig ins Spital gegangen. Und die haben da auch wieder keine Nierensteine gefunden, sondern nur noch 2 Nieren. Ja, come on, also mindestens ganz kleines Halleluja müsste das wert sein, oder? Das ist Wahnsinn. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Mitte Dezember hat er 3 Nieren, 2 Wochen später hat er nur noch 2 und hat nichts gemacht, außer gebetet. Irgendwas ist schiefgelaufen, oder? Wunderbar, wie das mit Gott manchmal schiefläuft. Ich habe das selber erlebt in Norddeutschland. Manchmal nach so Events haben die Leute das Gefühl, der da vorne ist irgendwie heilig. Ich bin überhaupt nicht heilig. Ich bin einfach ein Normalo, der sich entschieden hat, diesem wunderbaren Jesus nachzufolgen und zu glauben, zu versuchen zumindest zu glauben, was die Bibel mir sagt über diesen wunderbaren Gott. Da war ich in Norddeutschland und da kam eine junge Frau und gesagt, Bobby, betest du für mich? Das, nach den Events, frag mich nicht, ob ich für euch bete. Betet füreinander selber. Ich bete nicht so gern für die Leute. Ich bete natürlich, wenn ihr wollt, dann bete ich sehr gern für euch und mein Gesicht lächelt dann, aber Die kam und sagte, bet für mich. Ich kann ja nicht besser beten als alle anderen auch. Und ich habe gedacht, ja gut, dann halt, machen wir. Und habe gefragt, was hast du? Und dann hat die gesagt, mein Opa, das ist meine Bezugsperson, liegt im Spital klinisch, also Hirntod, sagen sie. Ist im Koma und Hirntod und die Ärzte beraten gerade jetzt, ob sie die Maschine abstellen sollen. Aber er ist meine Bezugsperson, bin meinen Großeltern aufgewachsen, bitte bete für ihn. Und ich dachte da, oh mein Gott, warum kannst du nicht einfach Bauchschmerzen haben, irgend sowas. Da hätte ich noch ein bisschen Glaube dafür, aber für das. Und dann habe ich gebetet, tut's ja, ist ein netter Christ, oder? Habe ich gebetet, mein bestes klägliches Gebet ausgepackt und dann so ein vorsichtiges Gebet nachgeschoben, falls jetzt Gott nicht heilen würde und der Opa stirbt, dass er dann sie trösten mag und all die Sachen, die man dann halt betet, um sicher zu gehen, dass man nicht verklagt wird im Nachhinein. 3 Tage später schreit sie mir auf Facebook, lieber Bobby, vielen Dank für das Gebet. Mein Opa lebt und ist gesund. Ja. Ist unglaublich. Denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Und ich stehe hier vorne, weil ich das an meinem eigenen Leib erlebt habe. Als ich zu Campus ging, in die Mission eintrat, ich war vorher Lehrer, Naturwissenschaften, und dann habe ich mich entschieden, oder Gott hat mich gerufen da, und ich bin da hineingestanden und habe meine Mama angerufen. Man tut ja, was man immer tut in so wichtigen Entscheidungen, man ruft Mama an. Ich sage, Mama, setz dich, ich muss dir was Wichtiges sagen. Und sie hat gesagt, ja, ich sitze schon. Und dann habe ich erzählt, dass ich Prediger werde und Missionar und dass ich mein Leben jetzt völlig für Jesus investieren will, was ich ja schon als Lehrer wollte. Also nicht, dass ihr meint, ihr müsst immer in die Mission, um für Jesus zu leben. Das wäre ein Trugschluss. Ja. Aber ich habe gemerkt, für mich ist das richtig. Und ich habe ihr das erzählt und dann hat sie gesagt, oh, das habe ich gewusst. Ich habe gesagt, Mama, wieso? Dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, die hat sie mir 24 Jahre lang nicht erzählt. Hat sie erzählt, dass ich mit einer Behinderung auf die Welt kam. Zu wenig Sauerstoff bei der Geburt hat eine Schädigung beim Hirn ausgelöst und ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen. Ich hatte einfach Bewegungsstörungen. Sie konnte mich auf sowas drauflegen und ich konnte gar nicht runterfallen. Ich konnte gar nichts richtig greifen, hatte keine Reflexe. Und dann, Gott sei Dank, habe ich Eltern gehabt, die diesem Wort Glauben geschenkt haben. Da heißt in der Bibel, wenn ihr krank seid, lasst die Ältesten eurer Kirche für euch beten. Und meine Mama hat die Ältesten zu sich nach Hause geholt, als ich 1 Jahr alt war, und hat für mich beten lassen. Und dann hat sie dieses wunderbar kräftige Muttergebet gemacht, gesagt, Vater im Himmel, wenn du meinen Sohn nicht heilst, werde ich das ab heute akzeptieren. Das ist die Spannung, in der wir leben. Gott heilt nicht alles. Er heilt zwar immer, er heilt immer. Spätestens dann, wenn wir vor ihm stehen im Himmel, werden wir geheilt sein. Und das wird ein wunderbarer Moment sein. Aber bis dorthin wird vieles nicht geheilt werden. Aber er kann heilen. Und das ist eine andere Dimension. Und sie hat gesagt, wenn du meinen Sohn nicht heilst, werde ich es akzeptieren. Aber wenn du ihn heilst, dann soll sein ganzes Leben dir gehören. Das war ihr Gebet. Und das Resultat seht ihr jetzt vor euch. Ich habe vor einem Jahr meinem damaligen Kinderarzt, den habe ich angerufen, ihm erzählt, was ich jetzt tue, dass ich Sport mache, Volleyball spiele, dass ich verschiedene Instrumente gespielt habe, dass ich studiert habe, Sekundarlehre und Theologie. Und er hat immer gesagt, das ist ja unglaublich, das ist gar nicht möglich, das ist ja unglaublich. Also da haben sie ganz großes Glück gehabt. Man kann dem auch Glück sagen, wenn man nicht mutig genug ist, das Wort Gott in den Mund zu nehmen. Denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Und es täte uns gut, dieses Wort als das zu nehmen, was es ist, nämlich als Wahrheit und als Reden Gottes. Und ihr sagt jetzt, so gut, dass jetzt das sehr einseitig kommt, sie mit diesen Heilungsgeschichten. Okay, lassen wir diese Sparte Heilung oder körperliche Heilung. Was ich erlebt habe, ist, dass Gott in unserem Leben Dinge transformiert. Vor euch steht ein großer Egoist und ich würde euch gerne sagen, dass das jetzt anders ist. Leider ist es nicht so, da ist immer noch ein großer Egoist. Aber wunderbar ist, dass die Bibel sagt, der Paulus sagt es, dass etwas Neues in uns hineingelegt wird. Das große Geheimnis des Lebens, Kolosser 1, 27, das heißt Christus in euch. Das, sagt der Paulus, ist das große Geheimnis, Christus in euch. Johannes 3, da sagt Johannes Jesus zu Nikodemus, es geht um Wiedergeburt. Also da entsteht was Neues in dir. Und das ist für mich etwas vom Faszinierendsten zu sehen, wie Gott mein Leben transformiert. Ich, der zuerst mal an mich denk, ich, der nicht groß Nächstenliebe für andere Menschen übrig habe, ich, der irgendwo meine Emotionen, wie die halt sind, sehr kläglich manchmal. Und ich habe erlebt, durch das, dass ich mit Jesus lebe, wie Gott mein Herz transformiert hat. Hesekiel 36, 26, da heißt es, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und genau die Dimension habe ich erlebt. Stand damals in Äthiopien drin und Gott hat mein Herz ausgetauscht. Das war noch, ist noch nicht lange her. Vor ein paar Jahren hat er mir, ich habe ins Tagebuch reingeschrieben, ich habe jetzt hier Bereiche meines Herzens entdeckt, von denen ich 30 Jahre lang nicht gewusst habe, dass sie überhaupt existiert haben. Das ist Christus in mir. Das ist immer noch der alte Mensch da. Und der wird noch mitschwummern, bis ich sterben werde. Der wird aber abnehmen. Johannes der Täufer hat gesagt, ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und das hat er nicht auf seinen körperlichen Umfang bezogen. Da geht es um diesen Christus in mir. Und ich kann jeden Tag entscheiden, lebe ich aus diesem Neuen heraus, aus diesem Christus heraus, oder lebe ich aus diesem alten Bobby heraus? Das ist eine Entscheidung. Paulus sagt, wir sollen, Epheser 4, wir sollen diesen neuen Menschen anziehen, wie ein Kleid, immer wieder anziehen und den alten ausziehen. Das ist was Tägliches. Das ist für mich Nachfolge. Ich ziehe diesen neuen Menschen an. Merkt ihr, mich begeistert die Bibel, weil sie ein Konzept vermittelt. Es gibt mir ein Bild, wie ich leben kann, wie Menschheit ist und wie Gott ist. Und ich habe erlebt, wie es mein Leben transformiert. Ich habe erlebt, wie Bibelworte Menschen transformiert haben. Ein Freund von mir, der hat nicht an Gott geglaubt, wir haben miteinander Mittag gegessen und plötzlich kommt aus dem Nichts heraus, fragt er mich, du Bobby, ist es möglich, dass Gott gar nicht vor mir davonläuft, sondern ich vor ihm? Dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Frage, Philipp. Das ist nicht nur möglich, sondern das ist eine Wahrheit aus der Bibel. Hat er gesagt, was für eine Wahrheit? Er hat gesagt, Lukas 15, kennst du nicht? Verlorener Sohn? Nö, hat er noch nie gehört. Ich mag's, wenn Leute Dinge noch nie gehört haben, das wird das Wunderbare an postmodernen Menschen. Lukas 15, der verlorene Sohn, der wegzieht. Ich erzähle ihm die Geschichte von diesem Typen, der sein Leben selber leben will, der rausgeht aus diesem väterlichen, wunderbaren, von all dem, was ihm ja gehört hat. Oder der Vater sagt nachher noch, was mein ist dein, sagt er zum Sohn, zum anderen Sohn. Was mein ist dein, das sagt er auch uns. Die ganze Dimension des Himmels, die gehört uns. Also das wäre auch wieder ein Wow-Wert. Ihr müsst nicht reagieren. Ist okay, ich weiß, ihr macht das Wow innerlich. Es ist unglaublich, die ganze Dimension des Himmels, die gehört uns, weil wir Erben sind des Himmels. Im Kolosser 1, 17, da heißt es, dass Gott beschlossen hat, das heißt, er hat beschlossen, er hat sich entschieden, in der ganzen Fülle seines Wesens in Christus zu leben. Die ganze Fülle des Wesens von Gott ist in Christus. Und dann eben Kolosser 1, 27 lesen wir, und Christus lebt in mir. Also die ganze Fülle von Gottes Wesen ist in dir drin, wenn du dich entschieden hast, mit Jesus zu leben. Kann ich ein kleines Wow hören? Wow. Das ist doch gewaltig. Das ist eine Dimension in uns, die können wir uns nicht vorstellen. Dieser Mann, dieser Gott, der ein Meer geteilt hat, dieser Gott, der eine Schöpfung geschaffen hat mit dem ganzen Universum, dieser übergalaktische Gott, der lebt in dir. Der ist sich nicht zu schade, den Dreck deines Lebens zu berühren, genauso wie er es demonstriert hat, als er in Jesus Mensch wurde, in eine Krippe hinein, in eine unangenehme Zeit, das war nicht romantisch, da wurden Kinder umgebracht, da war eine Verfolgung im Gang und er hat gesagt, ich bin mir nicht zu schade, in diesen Dreck der Menschheit hineinzukommen, in den Dreck der Welt hineinzukommen und ich bin mir genauso nicht zu schade, in den Dreck deines Lebens hineinzukommen. Denn vor mir hier sitzen nicht Christen und Heilige, hier sitzen Sünder, unfertige Menschen, die sich entschieden haben, diesem Jesus nachzufolgen. Das ist das Wunderbare. Und Christus sagt, ich möchte in dir leben mit der ganzen Fülle meines Vaters. Denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Und ich habe ihm diese verlorene Sohn-Geschichte erzählt und er hat gesagt, das ist meine Geschichte. Das ist ja mein Leben. Er hat diese Geschichte gehört, hat verstanden, um was es geht und hat sein Leben Jesus übergeben, hat sich später taufen lassen, einfach weil Gott durch sein Wort zu ihm geredet hat. Ich habe einen anderen Freund, Gerade mit, im letzten Jahr mit ihm sind wir lange unterwegs gewesen. Wir haben begonnen, miteinander Bibel zu lesen. Wir haben begonnen, miteinander Zeit zu verbringen, über Gott zu reden, auszutauschen. Er hat schon an Gott geglaubt und alles. Aber in sein, über seinem Leben lag so ein Schatten von Schuld. Er hat eine gescheiterte Ehe hinter sich und da war einfach Schuld auf seinem Leben. Und oder wir glauben zwar, wir lesen zwar von einem Gott, der vergibt, aber wir können es nicht glauben. Und er ist in eine neue Beziehung hineingegangen, lebt schon seit etwa anderthalb Jahrzehnten, glaube ich, in dieser neuen Beziehung. Und diese Beziehung war kurz vorm Scheitern, weil er gesagt hat, ich spüre diese Schuld über meinem Leben. Konnte nicht wirklich über das reden. Und dann sind wir ein Weekend gegangen und er hat einen Bibelvers gelesen. Kolosser 2, 13. Ihr wart tot infolge eurer Sünden, Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Ihr wart tot vorher, es fühlt sich an wie tot durch diese Sünden, aber Gott hat uns durch Christus lebendig gemacht. Und das, dieser eine Vers hat alles verändert. Er hat begriffen, dass Gott ihm vergeben hat, er wurde befreit. Also ihr müsstet ihn erleben, da ist was aufgebrochen. Und er hat geheiratet, ich konnte ihn dieses trauen vor ein paar Monaten. Und es ist wunderbar, wie Gott ihn befreit hat. Einfach ein Vers, denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Letzte Story. Mögt ihr Geschichten? Ja, mögt sie. Das sind die Dinge, die wir verstehen. Ich habe einen Freund, der hat die Freundschaft mal so aufgekündigt, weil er gesagt hat, ich kann das, du bist so mit Gott unterwegs und irgendwo, das funktioniert mit mir nicht so richtig und funktioniert mit uns zwei nicht mehr so richtig. Und dann ist er weggegangen, hat so die schlimmste Zeit seines Lebens gehabt, ist da irgendwo mit Alkoholvergiftung im Spital wieder aufgewacht, nicht gewusst, was vorher war und hat gesagt, hey, irgendwas ist nicht okay. Ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen. Wenn es Gott gibt, hat er gebetet. Wenn es dich gibt, dann zeig du dich mir. Plötzlich war er wieder zurück, ist bei einem Predigt, die ich hatte, reingesessen und er wusste gar nicht so richtig, er konnte nicht richtig zuhören, er wusste gar nicht, was ich sage, aber Gott hat sein Herz da einfach bewegt. Einfach durch diese Worte. Und er hat die ganze Zeit, über eine halbe Stunde lang, gegen Tränen angekämpft. Er saß drin und Gott hat ihn bewegt und er hat einfach da gesessen und wollte nicht weinen. Hat immer gesagt, einfach nicht weinen. Da vorne steht jetzt Bobby, einfach nicht weinen vor Bobby. Nein, ich weine nicht, ich weine nicht. So hat er eine halbe Stunde durchgekämpft. Also er war dann völlig abgekämpft auch. Als es fertig war, ist er nach draußen gesprungen, gerannt, hat da einen Tee gemacht, mit zittrigen Händen. So einen Tee gemacht, hat einen Zuckerbeutel genommen, den Zucker reingegossen da und dann hat er den Beutel angeschaut und da war ein Bibelvers drauf. 2. Könige 20,5. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Bam! Er ist zurückgerannt, ist auf die Knie gegangen und wir haben zusammen die Sünden bekannt und Jesus ins Leben aufgenommen. Denn Gottes Wort ist voller Kraft. Ist lebendig und voller Kraft. Wunderbar. Ich hoffe, dass wir ganz neu eine Leidenschaft bekommen für Gottes Wort, weil es direkt mit der Beziehung zu Gott zusammenhängt, weil es da verbunden ist, dass wir eine Leidenschaft kriegen, mit diesem wunderbaren Gott unterwegs zu sein. Und es geht darum nicht um ein tägliches Lesen, oder? Wir haben lange herausgefunden, das war für mich befreiend zu merken, dass mich Gott nicht straft, wenn ich am Morgen mal nicht die Bibel lese, oder? Meine Eltern haben das noch geglaubt irgendwie. Und ich merke, nee, es ist auch nicht wichtig, dass ich all die Nummern auswendig kenne. Ich bin ganz schlecht im Verse merken. Ich kann so ein paar, die ich immer wieder brauche und die beeindrucken euch jetzt, weil ich die einfach so gebracht habe. Ich kann mir die Nummern nicht merken und glaub mir, es ist nicht wichtig, diese Nummern zu kennen. Die sind auch schon erst später dazugekommen, oder? Um sich zu orientieren. Die bräuchten wir gar nicht mehr, wir können die heute googeln. Ja. Brauchen wir gar keine Nummer mehr, findet ihr alles. Wichtig ist, dass wir wissen, was Gott redet durch dieses Wort. Und ich habe begonnen, diese Bibel ganz einfach zu lesen, wie diesen Hebräer 4, immer mit denselben Fragen. Ich kann das tun mit Menschen, die Gott gar nicht kennen, das mache ich jetzt zu Hause. Und wir lesen einfach und wir fragen uns immer, was redet der Heilige Geist zu mir gerade jetzt? Vielleicht steht das gar nicht da, aber Gott redet in mein Leben. Also was springt mich an? Das ist eine erste Frage, das müsstet ihr euch jetzt aufschreiben. Nee. Was springt mich an? Ich lese die Bibel und frage mich, was springt mich an? Wie dieser Satz, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft, hat mich angesprungen. Und ich merke, da redet Gott in mein Leben. Und dann frage ich mich, was sagt mir die Bibelstelle über Gott? Was sagt es mir über die Menschen? Und was sagt es über mich? Und dann am Schluss frage ich mich, und jetzt, was tue ich damit? Wie verändert es mein Leben? Und so lese ich. Zusammen mit Freunden bei uns zu Hause, die einen kennen Gott nicht, die einen glauben, die anderen glauben nicht, ist egal. Die Bibel redet zu jedem, wenn wir bereit sind, Gottes Geist durch dieses Buch in unser Leben reden zu lassen. Und wenn wir es mehr sein lassen als nur ein nettes Handbuch für christliches Leben. Ich möchte mit euch zum Schluss diese Verse noch fertig lesen. Hebräer 4, 12 bis 16. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Vielen Menschen löst das Angst aus. Gott sieht alles. Ja, Gott sieht alles. Gott sieht deine verborgenen, unglaublich schlimmen Gedanken und Wünsche. All das, was du tust. Das Wunderbare ist, er verurteilt dich nicht dafür. Wir müssen fertig lesen bei diesem Vers. Denn am Schluss geht es um Gnade und um Erbarmen. Schaut, das Kreuz von Jesus ist kein Ort der Verdammnis. Das Kreuz ist der Ort der Vergebung. Das Kreuz ist kein Ort der Verdammnis und der Verurteilung. Das Kreuz ist der Ort der Vergebung. Und deshalb ist es nicht fürchterlich, dass Gott alles sieht. Und nicht erschreckend, dass Gott alles sieht. Sondern es ist befreiend. Ich muss ihm nichts vorspielen. Ich muss euch nicht vorspielen, was für ein toller Christ ich bin. Weil ich bin es nicht. Ich bin ein Sünder, der Fehler macht, täglich, aber der leidenschaftlich diesem Jesus nachfolgt, weil er sich dafür entschieden hat. Das bin ich, nicht mehr. Und ich weiß, mein Gott sieht mein Herz und er verurteilt mich nicht mehr, weil ich in dieser Vergebung leben darf. Und dann lesen wir weiter. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, und da müssen wir stoppen, weil jetzt komme ich nicht mehr mit. Hohepriester durchschreitet irgendwie den Thronsaal. Es gibt Bibelstellen, die verstehen wir nicht. Die müssen uns auch nicht kümmern. Mark Twain hat mal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Oder? Also wir können auch mal weiterlesen, wenn wir was nicht verstehen. Aber hier geht es um den Hohepriester. Das ist ein Mittler zwischen Mensch und Gott. Und dieser Hohepriester ist Jesus und hat den ganzen Thronsaal, den himmlischen, durchschritten. Also er weiß um die Dimension des Himmels. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir. Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir haben also einen Jesus als Hohepriester, der hat den ganzen Thronsaal durchschritten und er kennt aber auch die ganzen menschlichen Abgründe, weil er da gelebt hat. Das fasziniert mich. Jesus kennt alles. Dich und mich bis zutiefst. Er kennt unsere Versuchungen, unsere Abgründe. Und er kennt aber auch die Dimension des Himmels. Und jetzt kommt dieser wunderbare Vers, bis zu dem müssen wir durchdringen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist ein Prädikat vor Gott. Was für ein Gott? Ein gnädiger Gott. Mein Gott ist gewaltig. Wir können ihm gewaltiger Gott sagen. Wir können ihm wunderbarer Gott sagen. Wir können ihm heiler Gott sagen. Wir können ihm sagen, das ist ein kraftvoller Gott, ein schöner Gott, ein heiliger Gott. Aber er redet vom gnädigen Gott. Und das ist so wunderbar. Es ist ein Gott, der alles sieht, was du tust, all deine Gedanken kennt. Aber er verurteilt dich nicht mehr, wenn du in diese Vergebung hineingestanden bist, die Christus dir gibt. Es ist ein gnädiger Gott und das ist der schönste Ort, an dem wir uns befinden können, direkt vor diesem Thron der Gnade, wo Erbarmen ist und ein Gott, der dich nicht mehr verurteilt. Das ist es, was Gottes Wort zu mir redet. Ein gnädiger Gott. Und das ist eine Botschaft, ob ihr in die Mission geht oder Mission zu Hause betreibt. Jeder von uns ist berufen als Missionar. Also das ist sowieso so. Frage ist nur, wo? Predigt den Menschen von diesem gnädigen Gott, der Sünden vergibt und der uns gerecht dastehen lässt. Und hört bitte auf mit einem christlich frommen, heuchlerischen Leben. Wie man sich in Kirchen verhält, das braucht die Gesellschaft nicht. Das findet sie unattraktiv. Wir brauchen Menschen, die Jesus nachfolgen. Und das sind einfach Sünder, wie wir es in der Bibel lesen, oder? All diese Menschen, die versagt haben und gerade deswegen oder gerade trotzdem wurden sie von Gott gebraucht. Als Nachfolger, die dieses Licht auf diesen gnädigen Gott werfen und Menschen einladen in diese Nachfolge hinein. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und diese Kraft jetzt spürbar werden lässt in jedem einzelnen Leben, dass du Herzen transformierst, Gedanken transformierst, dass du Körper berührst und dass, wenn wir jetzt rauslaufen, ob wir jetzt was spüren oder nicht, dass irgendwas transformiert wurde, weil wir uns der Wahrheit deines Wortes ausgesetzt haben. Und du sagst, dein Wort kehrt nie leer zurück. Im Namen von unserem wunderbaren Gott, Vater vom Heiligen Geist und von Jesus Christus, dem Sohn, segne ich euch mit einer ganz neuen Leidenschaft für dieses Wort von Gott und mit einer Leidenschaft in diese Beziehung zu Gott, dem Vater, zu investieren. Amen.